Verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet. Am Mikrofon begrüßt Sie Michaela Hastetter von den Cruzadas de Santa Maria aus München. Heute zum Thema Ut Unum Sint, dass alle eins seien. In diesen Tagen der Pfingstnovene betet die gesamte Kirche flehentlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Doch so könnten wir uns fragen, um was beten wir eigentlich, wenn wir um den Heiligen Geist bitten? Diese Bitte um den Heiligen Geist ist eine andere Gebetsbitte als die, die wir an den Vater richten. Und noch einmal eine andere, die wir mit dem Gebet an den Sohn verbinden. Den Vater bitten wir, so wie es uns Jesus gelehrt hat, dass sein Reich komme, dass sein Wille geschehe, dass sein Name geheiligt werde. Wir bitten ihn um unser tägliches Brot, um die Vergebung unserer Schuld, um die Herausführung aus der Versuchung und um die Erlösung von allem Bösen. Jesus selbst hat uns also im Vater unser gelehrt, wie wir uns in unserem Gebet zum Vater wenden sollen. Das tun wir tagtäglich im persönlichen Gebet und auch die Liturgie hat das Vaterunser in ihre Struktur aufgenommen, womit es ein liturgisches Gebet der gesamten Kirche geworden ist. Hier betet die Kirche um die Sache Gottes und um die Belange des Menschen. Doch wie steht es mit dem Gebet, das wir an den Heiligen Geist richten? Wenn wir in die Heilige Schrift schauen, ist der Heilige Geist gleichsam die Frucht des ersten großen gemeinschaftlichen Betens der Kirche, die sich nach der Himmelfahrt Christi im Obergemach des Abendmahlsaals versammelt hatte. Hier waren die Apostel einmütig im Gebet vereint, mit Maria und den Frauen. Man könnte also sagen, dass die urkirchliche Einheit der Nährboden für das Kommen des Heiligen Geistes am Pfingsttag war. Dass die nach der Kreuzigung Jesu zunächst in alle Richtungen zerstreuten Apostel überhaupt wieder zur Einheit zurückgefunden haben, geht aus jener Sammelbewegung hervor, die der auferstandene Christus in den Seinen bewirkt hat. Er, der lebt, er, der Auferstandene, hat die flüchtenden Jünger von Emmaus wieder nach Jerusalem zurückkehren lassen und auch den sich entfernt habenden Zweifler Thomas wieder der Gemeinschaft zurückgeführt. In ihm sind sie eins. Sie sind es aber nicht aus sich selbst heraus, denn schon in den Abschiedsreden im Johannesevangelium hatte Jesu diese Einheit in seinem an den Vater gerichteten Gebet erbeten. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Heiliger Vater, bewahre sie, damit sie eins sind wie wir. Die Kirchenväter haben später ein sehr schönes Bild für dieses göttliche Wir, die trinitarische Einheit von Vater und Sohn im Heiligen Geist gefunden, die gleichsam Vorbild jeder menschlichen und aller kirchlichen Einheit ist. Der Heilige Geist wurde als Band oder auch als Knoten bezeichnet. Allerdings nicht als ein von außen hinzutretendes äußeres Band, sondern als einer, der aus der innersten Beziehung von Vater und Sohn hervorgeht und diese im Band der Liebe verbindet. Der Heilige Geist ist von daher so etwas wie der Liebesknoten, der die Einzelnen in einer Einheit verbindet, ohne dass die Einzelnen in dieser neuen Einheit als Einzelne aufgelöst oder aufgesogen würden. Hieran lässt sich ablesen, wie diese Einheit im Heiligen Geist in der Kirche geartet sein müsste, wenn sie sich am göttlichen Wir orientiert, so wie Jesus gebetet hat, damit sie eins seien, wie wir eins sind.
Veni Spiritus,
Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema Ut Unum Sint, dass alle eins seien. Schauen wir noch einmal auf das Gesagte zurück. Wir waren davon ausgegangen, dass der Nährboden für die Herabkunft des Heiligen Geistes am Pfingstfest, als alle am gleichen Ort versammelt waren, in einer großen Einheit und Einmütigkeit Frucht der im Gebet versammelten jungen Kirche war. Nun zeigt sich die Wirklichkeit der Kirche heute im Vergleich zu der Situation im Abendmahlsaal geradezu entgegengesetzt. Die Christenheit ist zerspalten in verschiedene Konfessionen. Und die Konfessionen untereinander sind noch einmal in verschiedene Gruppierungen geteilt, die sich zum Teil nicht mehr viel zu sagen haben. Die Calvinisten stehen gegen die Lutheraner, die Reformierten gegen die charismatischen Freikirchen. Die autokephalen Ostkirchen grenzen sich gegen andere Autokephalien ab, die griechisch-orthodoxen von den russisch-orthodoxen, die Unierten von den Nicht-Unierten und so weiter. Und auch innerhalb der katholischen Kirche sind Spannungen nicht wegzuleugnen, die einzelne Richtungen in der einen Kirche voneinander trennen, die Gläubige sogar spalten und voneinander entzweien. Angesichts dieser von dem ersten Pfingstfest so unterschiedenen Situation könnte man geneigt sein, die Pluralität der Risse, die sich durch die Christenheit ziehen, als ein Gegebenes hinzunehmen, als ein soziologisches Faktum sozusagen, dass mit der Größe der Gemeinschaft Spaltungen und Abspaltungen unvermeidlich sind. Kann man angesichts dieser Realität überhaupt noch um den Geist der Einheit bitten? Fehlt der Kirche da nicht jener Nährboden der Einheit, den die mit Maria versammelten urkirchlichen Jünger, die nach der Himmelfahrt Christi quasi verwaiste kleine Jüngergruppe aufwies? Jesus hatte in seinen Abschiedsreden schon den Jüngern verheißen, sie nicht als Waisen zurückzulassen, sondern ihnen den Beistand zu senden. Kennzeichen der Waisen ist ja gerade, dass ihnen die sie ihre Person, ihr Leben und ihre Gemeinschaft einigende Kraft der Liebe von Vater und Mutter fehlt. Mit der Sendung des Heiligen Geistes wurde genau dieser Status des scheinbaren Verwaistseins der nachösterlichen Kirche aufgehoben und überwunden. Im pfingstlichen Feuerbrausen wurden die vielen geeint. Die vielen Völker konnten die Apostel in je ihrer eigenen Sprache hören und verstehen. Die vielen wurden im Heiligen Geist zu dem einen Volke Gottes geeint. Hier kommt aber noch ein weiteres Detail zum Vorschein. Der geeinten betenden Kirche im Abendmahlsaal, die zahlenmäßig sehr überschaubar war, stand eine sehr viel größere Menge an ungeeinten Völkern gegenüber, die Lukas in seiner Aufzählung eindrücklich beschreibt. Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens, nach von Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unserer Sprache Gottes große Taten verkünden. Soweit der Bericht der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Mit dieser kunstvoll aufgebauten Völkerliste umschreibt Lukas die gesamte antike Welt, welche wahrlich weder eine politische noch eine kulturelle Einheit darstellte. Das Wunder von Pfingsten besteht nun darin, dass die durch Kriege und Auseinandersetzungen getrennten Völker im Heiligen Geist eins werden. Dazu seien zwei Beobachtungen aus der exegetischen Forschung herausgegriffen. Das Gebiet der Meder, heute ist es der Iran, kam über die Eroberung durch die Assyrer, später durch die Perser, mit dem Sieg Alexanders des Großen schließlich im zweiten vorchristlichen Jahrhundert unter griechische Herrschaft. Pontus wiederum im Norden von Kleinasien befand sich im ersten Jahrhundert vor Christus im Krieg gegen Rom. Wir haben es also bei der lukanischen Aufzählung der vielen Volksgruppen wahrlich nicht mit befreundeten Völkern zu tun. Und auch zeitlich liegen die Völkergruppen zum Teil weit auseinander. An Pfingsten nun geschieht das Unvorstellbare, das, was niemand für möglich gehalten hätte, nämlich, dass die Getrennten in der Ausgießung des Heiligen Geistes eins werden, worauf die Versammlung am gleichen Tag, am selben Ort und das Verstehen derselben Sprache verweist. Lukas nimmt hier mit der Einigung der vielen Völker gewissermaßen die Vision des endzeitlich geeinten Gottesvolkes voraus, das schon jetzt anbricht, wo die vielen verschiedenen Völker gemeinsam das Wort Gottes hören, das die vom Heiligen Geist erfüllten Apostel verkündigen. Damit aber viele Getrennte eins werden konnten, bedurfte es des Gebetes der ganz wenigen im Abendmahlsaal um Maria Geeinten, die um den Geist der Einheit beteten. Sie haben das Testament Jesu bewahrt und sein Gebet fortgesetzt, das er den Jüngern in seinen Abschiedsreden hinterlassen hatte. Amen, Amen, ich sage euch, was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Liebe Zuhörer, unser Blick in die Heilige Schrift und auf die Geschehnisse vor dem ersten Pfingsttag der jungen Kirche hat uns bereits zu einer ersten Antwort geführt, von welcher Art das Gebet sein müsste, wenn wir uns an den Heiligen Geist richten. Oder anders ausgedrückt, was wir eigentlich tun, wenn die Kirche zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten 9 Tage intensiv um den Heiligen Geist bittet. Die ganze Gemeinschaft der Gläubigen stimmt ein in die Bitte Jesu an den Vater, die sie in seiner Gebetsschule vernommen hat. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Von diesem Gebet Jesu her aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums wird die Pfingstnovene zuallererst ein Gebet um und für die Einheit der Getauften sein. Und die Kirche darf nicht müde werden, um diese Einheit immer und immer wieder zu bitten, das Gebet Jesu sich ganz zu eigen zu machen, dieses Beten ohne Unterlass im Herzen zu wiederholen, darauf vertrauend, dass sie für die vielen im Heiligen Geist ringen muss, auf, dass sie eins werden. Freilich müssen diejenigen, die in dieses Gebet einstimmen, in ihrem Leben und miteinander, wie die Apostel im Abendmahlsaal, alle Uneinigkeit aus ihrer Mitte verbannen, um eben den Nährboden für den Geist der Einheit zu schaffen, soweit es in ihrer Kraft steht. Das heißt, je mehr die Familien, die geistlichen Gemeinschaften, die Klöster, die Pfarreien, die kirchlichen Vereinigungen und Vereine in ihrem Inneren eins sind, umso fruchtbarer wird das Gebet um die Einheit. Umso mehr wird den vielen der Weg zur Einheit gebahnt. Jede Gemeinschaft in der Kirche, von der Hauskirche bis zu den großen geistlichen Bewegungen, ist von daher in dieser vorpfingstlichen Zeit zur Umkehr und Bekehrung des Herzens aufgerufen. Auch dem Pfingstfest geht eine, wenn auch nur kurze und 9 Tage umfassende, Zeit des Neuwerdens des Geistes voraus, um der gesamten Gemeinschaft den fruchtbaren Nährboden für das Kommen des Heiligen Geistes zu bereiten. Johannes Paul II. Hat in seiner großen Enzyklika Ut Unum Sint, die dem Anliegen der Ökumene gewidmet ist, geschrieben: Man schreitet auf dem Weg, der zur Bekehrung der Herzen führt, zum Rhythmus der Liebe voran, die sich Gott und zugleich den Brüdern zuwendet, allen Brüdern, auch jenen, die sich nicht in voller Gemeinschaft mit uns befinden. Aus der Liebe entsteht die Sehnsucht nach der Einheit auch bei denen, die das Erfordernis der Einheit stets ignoriert haben. Die Liebe ist Baumeisterin der Gemeinschaft unter den Menschen und unter den Gemeinschaften. Und weiter, diese Liebe findet ihren vollendetsten Ausdruck im gemeinsamen Gebet. Wenn Christen miteinander beten, erscheint das Ziel der Einheit näher. Es hat den Anschein, als würde die lange Geschichte der durch mannigfache Zersplitterungen gezeichneten Christen wieder zusammengefügt, wenn sie nach jener Quelle ihrer Einheit strebt, die Jesus Christus ist. Soweit Johannes Paul II. In Ut Unum Sint. Das heißt, jeder ist in diese Verantwortung um die Einheit hineingenommen. Und niemand darf sich diesem Ruf entziehen, auch wenn es Einzelnen besonders ins Herz gelegt worden ist, ihr ganzes Leben in den Dienst der Einheit zu stellen. Hierzu hat uns Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Ut Unum Sint ein leuchtendes Beispiel des intensiven Gebets für die Einheit der Christen vor Augen gestellt. Es ist die selige Maria Gabriella von der Einheit, eine junge italienische Trappistin, die nur 24 Jahre alt wurde. Der Papst betont hierzu, dass jenes Beten für die Einheit nicht denen vorbehalten ist, die in einem Umfeld der Spaltung unter den Christen leben. In jenem intimen und persönlichen Dialog, den jeder von uns mit dem Herrn im Gebet führen soll, darf die Sorge um die Einheit nicht ausgeschlossen werden. Denn nur so wird sie voll zum Bestandteil der Wirklichkeit unseres Lebens und unserer Verpflichtungen werden, die wir in der Kirche übernommen haben. Um dieses Erfordernis neuerlich zu bekräftigen, habe ich den Gläubigen der katholischen Kirche ein für mich beispielhaftes Vorbild vor Augen gestellt, nämlich das der Trappistin Maria Gabriella von der Einheit, die ich am 25. Januar 1983 selig gesprochen habe. Aufgrund ihrer Berufung zu einem Leben in Abgeschiedenheit von der Welt hat Schwester Maria Gabriella ihr Dasein der Meditation und dem Gebet mit dem Schwerpunkt auf dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums gewidmet und es für die Einheit der Christen dargebracht. Genau das ist der Ansatz und Kern jedes Gebetes. Die totale und vorbehaltlose Hingabe des eigenen Lebens an den Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Das Beispiel von Schwester Maria Gabriella lehrt uns und lässt uns begreifen, dass es keine besonderen Zeiten, Situationen oder Orte gibt, um für die Einheit zu beten. Das Gebet Christi zum Vater ist Modell für alle, immer und an jedem Ort. Soweit der Abschnitt aus Ut Unum Sint. Die Initiative für dieses Gebet um die Einheit der Christen ging zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einem anglikanischen Geistlichen aus. Sie wurde von Pius X. Gutgeheißen und 1916 von Benedikt XV. Auf die ganze Kirche in Form der Gebetswoche für die Einheit der Christen zwischen dem 18. Januar, damals das Fest der Kathedra Petri, und dem 25. Januar, auch heute noch das Fest der Bekehrung des heiligen Paulus, ausgeweitet. Von dieser Initiative angeregt und durch den Kontakt von ökumenisch beseelten Christen verspürte die selige Maria Gabriella das innere Drängen, sich selbst als Opfer für die Einheit der Christen hinzuschenken. Erlauben Sie mir bitte, bat sie ihre Äbtissin, mein Leben als Opfer darzubieten. Dies wurde ihr jedoch nicht gleich gewährt. Doch die junge Trappistin ließ sich durch die Wartezeit nicht beirren und brachte ihre Sehnsucht erneut vor. Mir scheint, der Herr will es so. Ich fühle mich dazu gedrängt, selbst wenn ich nicht daran denken will. Kurze Zeit darauf erkrankte die bisher völlig gesunde junge Schwester an Tuberkulose und verstarb ein halbes Jahr vor ihrem 25. Geburtstag. Der Herr hatte ihr Lebensopfer für die Einheit der Christen angenommen. Veni Spiritus, liebe Hörerinnen und Hörer, wir stehen in der neuntägigen Pfingstnovene als einer herausragenden Zeit des Gebetes um den Heiligen Geist, um den Geist der Einheit. In diesem Sinn ist die Pfingstnovene wie eine symphonische Reprise der Gebetswoche der Einheit der Christen im Januar. Um in diesem wichtigen kirchlichen Anliegen nicht zu erschlaffen. Der Namensvorgänger unseres heutigen Stellvertreters Petri Papst Benedikt XV. Hatte diese Gebetswoche für die Einheit der Christen zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingeführt, wie wir gehört haben. Benedikt XVI., unser derzeitiger Heiliger Vater, ist ihm in dieser Sorge um die Wiederherstellung der Einheit der ganzen Christenheit gefolgt. Schon am Tag nach seiner Wahl am 20. April 2005, als er vor die in Rom versammelten Kardinäle trat, sagte er: Zu Beginn seines Amtes in der Kirche von Rom, die Petrus mit seinem Blut getränkt hat, übernimmt sein jetziger Nachfolger ganz bewusst als vorrangige Verpflichtung die Aufgabe, mit allen Kräften an der Wiederherstellung der vollen und sichtbaren Einheit aller Jünger Christi zu arbeiten. Das ist sein Bestreben, das ist seine dringende Pflicht. In seiner Botschaft an den Bischof von Trier zur Eröffnung der Heilig-Rock-Wallfahrt in diesem Jahr, die heuer ganz unter das Anliegen des Gebetes für die Einheit gestellt war, rief Benedikt XVI. In Erinnerung, dass die Kirchenväter das ungeteilte Untergewand Christi, das von oben bis unten ohne Naht gewebt war, auf die Einheit der Kirche deuteten. Er schrieb: Sie ist als die eine, ungeteilte Gemeinschaft durch die Liebe Christi gestiftet. Der heilige Rock will uns dies veranschaulichen. Die Liebe des Erlösers führt zusammen, was getrennt ist. Die Kirche ist eine in den vielen. Christus löst die Vielfalt der Menschen nicht auf, aber er verbindet sie im Füreinander und Miteinander der Christen, die auf mannigfache Weise selbst, einer dem anderen, Mittler zu Gott werden können. Im gleichen Atemzug macht Benedikt XVI. In seinem Schreiben an den Bischof von Trier aber auch deutlich, dass dieses Werk der Einheit nichts ist, was die Menschen aus eigener Kraft und eigenem Kalkül hervorbringen könnten. Er schreibt: Die Tunika Christi ist von oben her ganz durchwebt. So überliefert es Johannes 19,23. Dies ist ein weiteres Bild für die Kirche, dafür, dass sie nicht aus sich selbst, sondern von Gott her lebt. Als die eine ungeteilte Gemeinschaft ist sie Gottes Werk, nicht das Produkt der Menschen und ihrer Fertigkeiten. Der heilige Rock will hier gleichsam eine Mahnung an die Kirche sein, ihrem Ursprung treu zu bleiben, sich bewusst zu machen, dass ihre Einheit, ihr Konsens, ihre Wirksamkeit, ihr Zeugnis letztlich nur von oben geschaffen, von Gott her geschenkt werden könne. Erst als Petrus bekannte: Du bist Christus, erhält er die Binde- und Lösegewalt und somit den Dienst für die Einheit der Kirche. Soweit Benedikt XVI. In seinem Brief zur Heilig-Rock-Wallfahrt 2012. Vielleicht kann uns noch ein weiteres kleines Detail des heiligen Rocks in dieser Hinsicht leiten. Dieses Gewand ist nicht nur von oben nach unten in einem einzigen Stück gewebt, sondern es ist auch nach oben hin offen, im ganz wörtlichen Sinn. Es ist offen für das Haupt Christi. Das heißt aber doch dann, dort, wo die Kirche um die Einheit betet, ist sie offen für ihr Haupt. Dort hat sie sich Christus ganz geöffnet. Je mehr wir uns also mit den getrennten Brüdern und Schwestern in unseren eigenen Gemeinschaften, Pfarreien, Vereinigungen für Christus öffnen, nach oben hin ganz durchlässig werden für ihn, wird er uns einen als seinen Leib, der nur in Einheit mit ihm lebendig ist, der als ein Zerstückelter kein Leben hat. Die Wallfahrt zum Heiligen Rock nach Trier ist Mitte Mai zu Ende gegangen. Aber ihr Motto, die flehentliche Bitte an den Herrn, geht weiter und führe zusammen, was getrennt ist. So mag uns das Trierer Pilgergebet in dieser Pfingstnovene zum immerwährenden Stoßgebet in der Kraft des Heiligen Geistes, dem Geist der Einheit werden. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist. Amen.